Ich glaube, dass ich im Namen jedenfalls vieler spreche, die hier vertreten sind, wenn ich Herrn Professor Dr. Lipp ganz herzlich für seine wie immer sehr klar strukturierten und informativen Ausführungen zum geltenden Betreuungsrecht, aber auch zu den Schwerpunkten der anstehenden rechtspolitischen Diskussion danke. Ich glaube, die klaren und dezidierten Äußerungen seines Vortrages zur Situation im geltenden Betreuungsrecht in Bezug auf Selbstbestimmung, Arzt-Patienten-Verhältnis und die Möglichkeiten der Vorsorge durch Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung sind ein gutes Gerüst und eine hilfreiche Stütze, sie sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, wenn es vielleicht auch heute Abend in der Podiumsdiskussion darum geht, was der Gesetzgeber zu tun beabsichtigt. Und das soll für mich auch Anlass sein, ganz kurz einen kleinen Punkt herauszugreifen aus dem Vortrag, um zu sagen, welche Konsequenzen sich dabei auch für die anstehende rechtspolitische Diskussion in gerade einem Punkt ergeben, und der betrifft die sogenannte Reichweite einer Patientenverfügung. Herr Professor Dr. Lipp hat auch mit Bild sehr plastisch dargestellt, wie sich bei jeder normalen ärztlichen Behandlung die Verantwortungsbereiche von Arzt und Patient darstellen, überbordend durch das Kommunikationsprinzip, was in der Praxis zwar häufig sehr versteckt zutage tritt, aber jedenfalls den gesamten Arzt-Patienten-Verhältnis kennzeichnen sollte. Es ist besonders wichtig, sich diese eigentlich selbstverständlichen Ausführungen immer wieder zu Gemüte zu führen und bewusst zu machen, weil daraus nämlich eines deutlich wird. Es ist nicht die Krankheit, es ist nicht die Sinnhaftigkeit des ärztlichen Eingriffs, der den Eingriff rechtmäßig macht, sondern es ist das Entscheidungsrecht des Patienten oder eben seines Vertreters über die Zulässigkeit des Eingriffs. Und insofern ergibt sich das eben auch unmittelbar aus dem Arzt- und Patientenverhältnis, und das, was Herr Professor Forell, glaube ich, als Kniff des Strafrechts bezeichnet hat, heute Vormittag würde ich doch eher als logische Konsequenz dessen ansehen, was sich allein aus dem Arzt-Patienten-Verhältnis bereits ergibt. Im Grundsatz gilt das natürlich, also Arzt verantwortlich für Diagnose, Untersuchung und Indikationsstellung, Patient entscheidet, ebenso für Patienten, die in der aktuellen Situation eben nicht mehr gefragt werden können. Der einzige Unterschied, der aber ein wesentlicher und problematischer ist, ist der, dass der Patient schlichtweg als Kommunikationspartner nicht mehr zur Verfügung steht. Das heißt, ich muss diese Lücke schließen, die die Kommunikation mit dem Patienten unmöglich macht. Und da greifen dann genau diese Vorsorgeinstrumente ein, die Herr Professor Lipp angeführt hat, zum einen die Patientenverfügung, zum anderen aber auch als lebendigen Kommunikationspartner den Vorsorgebevollmächtigten oder im Bedarfsfalle den Betreuer. In jedem Fall gilt es in einer solchen Behandlungssituation eben zu klären, in Abhängigkeit davon, was der Betroffene als Kommunikationsmittel gewählt hat, wer entscheidet über die Behandlung, welcher Entscheidungsmaßstab gilt. Da danke ich Herrn Professor Lipp nochmal sehr für die Ausführung auch zur Bedeutung und die Bindungswirkung an den individuell mutmaßlichen Willen, der eben gerade keine Mutmaßung und Spekulation ist. Und zum Dritten muss entschieden werden, wer hat welche Verantwortung, um die getroffene Entscheidung über die Behandlung durchzusetzen. Diese Beantwortung dieser Fragen kann im Einzelfall sehr schwierig sein, insbesondere um herauszubekommen, wie würde denn der Patient, den ich nicht mehr fragen kann, in der aktuellen Situation selbst entscheiden. Kennzeichnet für die Beantwortung aller drei Fragen ist aber, dass im Mittelpunkt das Bestreben steht, den behandlungsbezogenen Willen des Patienten a. festzustellen und b. ihm zu entsprechen. Dass das schwierig ist, da wird jeder Arzt, der damit befasst ist, auch jeder Betreuer, manche Vormundschaftsrichter auch, viele Fallbeispiele zur Verfügung haben. Aber das kennzeichnet jedenfalls a. das geltende Betreuungsrecht und b. auch die Versuche, die an gesetzgeberischen Initiativen schon gelaufen sind, diesen Prozess der Ermittlung des Patientenwillens und der Wahrung der Entscheidungshoheit des Patienten, wenn er denn aktuell nicht mehr gefragt werden kann, besser durchzusetzen. Eine ganz andere Dimension ist es aber, wenn in der Diskussion das Entscheidungsrecht des Patienten über die Zulässigkeit des ärztlichen Eingriffs in Frage gestellt wird. Und genau das ist Kernpunkt der Diskussion um die sogenannte Reichweite einer Patientenverfügung. Inhaltlich geht es nämlich darum, dass das Entscheidungsrecht des Patienten, aber, was auch gern vergessen wird, ebenso das seines Vertreters, begrenzt werden soll. Dann geht es nämlich nicht mehr darum, wie der Wille des Patienten festgestellt werden kann, sondern ob er überhaupt eine Rolle spielt. Beschränkt man aber das Recht des Patienten und seines Vertreters auf bezieht sich ja immer nur auf Behandlungsablehnungen, auf bestimmte Stadien einer Erkrankung, jetzt komme ich wieder zum Ausgangspunkt der rechtlichen Struktur der ärztlichen Behandlung, dann bedeutet das letztlich, dass der Arzt neben seiner Verantwortung für die fachgerechte Untersuchung, Diagnose und Indikation auch ein eigenständiges Behandlungsrecht erhält. Diese Konsequenz sollte man sich dann auch offen stellen. Denn von einer Entscheidung des Vertreters kann keine Rede mehr sein, wenn ihm verpflichtend durch das Gesetz auferlegt würde, in bestimmten Situationen nur Ja zu sagen. Wenn ich etwas zu entscheiden habe, brauche ich nun mal, das liegt im Wort, mindestens zwei Möglichkeiten. Bejaht man eine Behandlungspflicht, und das ist dann die ernstere Konsequenz, zwingt man den Patienten nicht nur, sich einem medizinischen Eingriff zu unterziehen, dem er sich nicht unterziehen will, sondern man zwingt ihn natürlich auch, die Risiken dieses Eingriffs zu tragen, die er nicht tragen will. Deshalb meine ich, dass neben solchen grundsätzlichen Bedenken gegen eine solche Reichweitenbegrenzung es zudem sehr zweifelhaft ist, ob sich solche objektiven Kriterien einer Begrenzung rein von der Formulierung her bestimmen ließen. Also ich habe jedenfalls noch nichts gelesen. Und als ein Beispiel, das ich für sehr problematisch halte, rein von der Formulierung, vom Inhalt abgesehen, möchte ich die Empfehlung der Enquetekommission Ethik und Recht der modernen Medizin des letzten Bundestages zitieren. Dort heißt es dazu, eine medizinisch indizierte oder ärztlicherseits vorgeschlagene lebenserhaltende Maßnahme darf nur abgelehnt werden, wenn das Grundleiden irreversibel ist und trotz medizinischer Behandlung nach ärztlicher Erkenntnis zum Tode führen wird. Bereits die Einschätzung, ob so eine Situation vorliegt, dürfte Ärzte, aber auch den Vertreter des Patienten, denke ich, vor erhebliche Probleme stellen. Was das im Einzelnen heißt und wie die unterschiedlichen Positionen zum Entscheidungsrecht des Patienten, und darauf will ich mich beschränken, sich darstellen, will ich an einem kurzen Fall schildern, der im Gegensatz zu dem Fall von heute Morgen ein keineswegs spektakulärer ist. Ein 70-jähriger Mann war nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt, saß im Rollstuhl und lebte im Pflegeheim. Kurz vor seinem Schlaganfall hatte er eine Operation zur Erweiterung eines verengten Gefäßes entgegen dem Rat seiner Ärzte mit der Begründung verweigert, dass er in seinem Alter nicht mehr unters Messer wolle. In einer Patientenverfügung hatte er kurz danach seine Ablehnung einer solchen Operation bekräftigt. Weil nach seinem Schlaganfall erneut mehrere Gefäßverengungen und ein Thrombus festgestellt wurden, hielten die Ärzte eine Operation für dringend notwendig, um einen weiteren, möglicherweise tödlichen Schlaganfall zu verhindern. Der Patient war bereits infolge des ersten Schlaganfalles nicht mehr entscheidungsfähig, er hatte aber seine Tochter als Vorsorgebevollmächtigte benannt. Was kann und darf nun die Tochter? Folgt man der auch im Vortrag von Professor Lipp vertretenen Ansicht, dass es allein auf den Patientenwillen ankommt, muss die Tochter zusammen mit dem Arzt prüfen. Zum einen ist der in der Patientenverfügung geäußerte Wille in der Behandlungssituation noch aktuell. Bestehen eventuell Anhaltspunkte, dass die Patientenverfügung durch äußeren Druck oder aufgrund eines Irrtums zustande gekommen ist, und hatte der Vater der Bevollmächtigten bei der Abfassung der Verfügung genau die Situation im Auge, über die nun zu entscheiden ist. Stünde fest, dass der Patient in die anstehende Operation nicht eingewilligt hätte, ist es dann Aufgabe der Bevollmächtigten, dafür zu sorgen, dass diese Entscheidung ihres Vaters respektiert wird, ob es dafür ihrer stellvertretenden Entscheidung bedarf oder ob die Patientenverfügung aus sich heraus so verständlich ist, wäre im Einzelfall zu beurteilen. Befürwortet man dagegen die genannte Reichweitenbegrenzung, müsste die Bevollmächtigte mit dem Arzt zunächst folgende Fragen klären. Ist denn die anstehende Operation überhaupt eine lebenserhaltende Maßnahme, für die die Reichweitenbegrenzung gilt? Reicht die mit der Lebensgefahr verbundene Möglichkeit eines erneuten Schlaganfalls dafür aus? Sind die verengten Gefäße Ihres Vaters ein irreversibles Grundleiden oder vielleicht die Folgen des ersten Schlaganfalles? Auf jeden Fall dürfte das Leiden Ihres Vaters nicht trotz medizinischer Behandlung nach ärztlicher Kenntnis zum Tode führen, denn die Operation sollte ja gerade einem weiteren Schlaganfall vorbeugen. Da der Vater den ersten Schlaganfall trotz bleibender Behinderung gut überstanden hatte, war ja zu erwarten, dass auch die folgende Operation gut verlaufen würde. Falls Tochter und Arzt diese Fragen überhaupt beantworten könnten und zu der Auffassung gelangen, dass zum einen die Operation eine lebenserhaltende Maßnahme sei, der Patient nicht an einem trotz medizinischer Behandlung zum Tode führenden Grundleiden leidet, müsste die Tochter der Operation zustimmen. Den Willen Ihres Vaters brauchte sie nicht zu ermitteln, denn auf den käme es nicht an. Das klingt zunächst einfach. Der Fall ist einem wirklichen Fall nachgebildet, in dem der Patient allerdings keine Patientenverfügung hatte. Er hatte zwar mit den genannten Worten, in seinem Alter nicht mehr unters Messer zu wollen, eine Operation abgelehnt, aber die Tochter, die sich ihrer Entscheidung nicht leicht gemacht hat, war sich nach vielen Gesprächen mit Verwandten einig, dass ihr Vater, der keine sehr positive Meinung von Ärzten, Krankenhäusern und überhaupt hatte, jedenfalls nach seinem ersten Schlaganfall seine Meinung geändert hatte. Sie willigte also in die Operation ein. Die verlief zunächst auch gut. 2 Tage danach verstarb der Patient aber an inneren Blutungen aufgrund unvorhersehbarer Komplikationen. Die Tochter trug natürlich schwer an ihrer Entscheidung, weil sie der Auffassung war, dass ihr Vater trotz des Risikos eines neuen Schlaganfalls ohne die Operation wahrscheinlich länger gelebt hätte. Trost hat ihr nur gegeben, dass ihr Vater sich auch so entschieden hätte. Ich glaube deshalb, es war mein Onkel, ich glaube, das Beispiel zeigt zum einen, dass es keine Lösung sein kann, die mit der Feststellung des Patientenwillens verbundenen Schwierigkeiten, und die gibt es natürlich, zu vermeiden, indem man versucht, objektive Kriterien an die Stelle der Entscheidungshoheit des Patienten zu setzen. Es ist schwierig und es wird auch im Einzelfall unmöglich sein, den Behandlungswillen eines entscheidungsunfähigen Patienten festzustellen. Was man deshalb braucht, sind verantwortliche Prüfungen durch den Arzt und durch den Vertreter, sowie ein Verfahren, das eben in Konfliktfällen dazu dient, den Patientenwillen festzustellen und gegebenenfalls seine Durchsetzung zu sichern. Kann der Wille aber festgestellt werden, besteht meiner Meinung nach in Bezug auf das Abwehrrecht gegen ärztliche Behandlungen keine Legitimation, ihn zu missachten. Zum anderen muss man sich natürlich bewusst machen, dass jede Entscheidung, und das betrifft nicht nur Behandlungssituationen bei einwilligungsunfähigen Patienten, ein Risiko beinhaltet. Dieses Risiko kann ich aber durch eine Missachtung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten nicht vermeiden. Im Gegenteil, ich glaube, das Beispiel hat gezeigt, dass Vertreter dann in eine Lage kommen, zwangsweise Ja sagen zu müssen, im Prinzip sind sie völlig entbehrlich, denn sie können ja nichts entscheiden, und dann mit ansehen müssen, wie vielleicht ein Verlauf eintritt, den der Patient A nicht gewollt hätte und dem er verpflichtend ausgeliefert war. Das Risiko einer möglichen Fehleinschätzung vom Ausgang ärztlicher Maßnahmen, meine ich jedenfalls, darf deshalb nicht als Argument dafür benutzt werden, sich über den Patientenwillen hinwegzusetzen. Vielmehr muss die Abwägung zwischen Chancen und Risiken eines Eingriffs und die darauf basierende Behandlungsentscheidung so weit möglich demjenigen überlassen bleiben, der auch die Risiken der Entscheidung zu tragen hat, und das ist der Patient selbst. Ich bedanke mich.